Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Im rumänischen Sibiu ist am Abend ein Kulturfestival zu Ende gegangen, bei dem sich alle 4 Jahre Siebenbürger Sachsen treffen. Eine Traditionsveranstaltung, gleich mehr dazu live aus Sibiu. Dann blicken wir nach Paris und hören, welche sprachlichen und auch dramaturgischen Herausforderungen es ist, Randsportarten bei den Olympischen Spielen zu reportieren. Und wir besuchen die Loos-Bar in Wien, legendär, nicht nur durch das Interieur des Architekten Adolf Loos, Stichwort Wiener Moderne, legendär auch die Betreiberin Marianne Kohn, die in Wien auch als Königin der Nacht bezeichnet wird. Sie wird uns vom Charme des Ortes berichten. Wie sinnstiftend eine Tradition sein kann, das kann man in der rumänischen Stadt Sibiu, Hermannstadt, erleben. Dort treffen sich alle 4 Jahre nämlich Siebenbürger Sachsen aus ganz Deutschland zu einem großen Kulturfest und das ganz offenbar ohne irgendwelche revanchistischen Hintergedanken. Am Abend ist das diesjährige Treffen zu Ende gegangen und zwar mit dem wahrscheinlich bekanntesten siebenbürgisch-sächsischen Künstler Peter Maffay. Er beendet seine Karriere und ist auf seiner Abschiedstournee heute also dort aufgetreten. Das Konzert ist gerade vorbei. Und ich bin jetzt verbunden mit Oliver Schosch in Sibiu. Herr Schosch, war das ein starker Abschluss nach einem starken Festival?
Ja, das kann man schon sagen. Ich stehe hier auf dem großen Ring, dem zentralen Platz in Sibiu. Hier waren bis vor kurzem noch 20.000 Peter Maffay-Fans. Jetzt sind hier noch so ein paar Reste von Gruppen übrig, die hier gerade noch Geburtstag feiern. Es sind ja bis zu 20.000 Siebenbürger Sachsen, also aus Deutschland, vor allem aus Österreich, die hier mal früher gelebt haben oder deren Vorfahren hier früher gelebt haben, die sind zu diesem Festival gekommen und Peter Maffay ist ja ihr großer Star. Es ist quasi einer von ihnen, der hat ja auch eine siebenbürgensächsische Herkunft, ist in Braschow in Kronstadt geboren und er hat eben gesagt, er hat ja seine Deutschland-Tournee zu Ende gemacht, das war seine Abschiedstournee, das heißt, dass er keine Tourneen mehr spielen wird, er wird nur noch so kleinere Auftritte machen, noch ein bisschen Musik machen, aber keine großen Tourneen mehr machen, deswegen war das ein Abschluss und hier auch der krönende Abschluss in seiner alten Heimat, wo er als Kind sozusagen gelebt hat, in der Nachbarstadt von Braschow, Sibiu, Hermannstadt und hier waren eben vor allem Siebenbürger Sachsen, Deutsche, die ihn gefeiert haben, er hat auch seine alten Hits noch gespielt aus den 70ern, über Siebenbrücken musst du gehen oder du. Die Rumänen waren hier auch zum Teil neugierig, aber die kennen ihn natürlich nicht. Das ist schon wirklich ein deutscher Star.
Ich habe das mal nachgeschaut. Sibiu ist von München immerhin 1235 Kilometer entfernt. Das ist ja nicht gerade ein Sonntagsausflug. Aus welchen Regionen in Deutschland kommen denn die Gäste zu diesem Festival?
Ja, also es sind Nachfahren der deutschen Siedler, die seit dem Mittelalter hier über Jahrhunderte gelebt haben und dann in den 1980er und 90er Jahren zurückgekehrt sind. Und die sind dann meistens zurückgekehrt in die Hotspots der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Das sind vor allem Mittelfranken, also die Gegend rund um Nürnberg, dann Baden-Württemberg und zum Teil auch Nordrhein-Westfalen. Da gibt es eben 2 Gruppen von Siebenbürger Sachsen. Die einen, die sind aus dem kommunistischen Ceausescu-Regime geflohen. Die wurden freigekauft damals von der Bundesregierung. Ceausescu hat mit denen Geschäfte gemacht. Es sind aber auch viele, die die kommunistische Zeit überstanden haben und dann nach der Wende 89, 90 zurückgekehrt sind. Und jetzt sind kaum noch Siebenbürger Sachsen hier. Und das sind eben alles Leute, die in jungen Erwachsenenjahren, in der Jugendjahren eben mit ihren Eltern nach Deutschland ausgewandert sind, also sozusagen Jahrhunderte später wieder zurückgewandert oder eben Nachfahren von denen, die alle ihre alte Heimat nochmal sehen wollen. Und da gab es dann eben dieses große Festival hier. Die gehen zum Teil noch in ihre alten Dörfer im Umfeld. Und hier bei dem Festival gab es eben als Highlight das Peter Maffay-Konzert. Aber es gab auch einen riesen Trachtenaufzug, denn die Siebenbürger Sachsen, die jetzt nur in Deutschland leben, die haben noch alle die alten Trachten von hier. Es waren 2500 Leute in Trachten und insgesamt 20.000 Besucher hier. Es gab Gottesdienste, evangelische Gottesdienste, alte Lieder singen in der Kirche. Ja, viel deutsche, Siebenbürger sächsische, aber eben auch bayerische, baden-württembergische Kultur, die hierher gebracht wurde.
Also da wird viel Brauchtum gefeiert, wahrscheinlich auch entsprechende Musik gemacht, traditionelle Musik. Sie haben von Gottesdiensten gesprochen. Gibt es denn da auch Veranstaltungen, Diskussionen, Vorträge?
Ja, also es gab Zeitzeugengespräche, Lesungen, es gab auch viele so historische Rückblicke. Für viele Siebenbürger Sachsen ist vor allem traumatisierend die Zeit des Kommunismus, wo eben viele als damals Feinde dann gesehen wurden von der kommunistischen Regierung damals und auch von Stalin dann eben deportiert wurden in Gulags. Und ja, diese Historie wurde zum Teil eben reflektiert. Es wurde aber auch fröhlich getanzt. Es wurden viel Blasmusik, hat man gesehen. Viele Kapellen sind hier. Es gibt ja viele, die vor allem eben auch in Franken da dort eben siebenbürgerische, sächsische Trachtenaufzüge machen, in so Vereinen sind und eben Blaskapellenmusik machen. Und das hat man hier auch gesehen. Es war auch ein sehr fröhliches Fest.
Eine wichtige Frage ist selbstverständlich, Herr Schosch, wie die rumänische Bevölkerung dieses Fest erlebt. Und Sie haben ja das schon kurz angedeutet. Also da ist eine gewisse Neugierde dabei. Ist denn da auch Skepsis zu spüren in Anbetracht dieser starken Tradition?
Nein, überhaupt nicht. Was man zum Beispiel aus Polen kennt, dass es so eine Skepsis gibt, Rückkehrer und könnten da Gebietsansprüche oder was wollen die überhaupt? Das gibt es hier in Rumänien überhaupt nicht. Also bei dem Trachtenaufzug standen viele Rumänen am Straßenrand und ich habe zwei gesehen, die geweint haben und die haben mir eben gesagt, das sind unsere alten Nachbarn. Ich habe hier in einem deutschen Viertel damals gelebt, in den 70er, 80er Jahren meine Kindheit verbracht. Das waren meine Klassenkameraden, die sind alle weg, die Stadt ist leer geworden. Jetzt sind die wieder zurück, die verlorene Kindheit und so. Und wir haben ihre Lieder, ihre deutsche Tradition geliebt. Ich habe auch Deutsch gelernt. Das ist eine totale Offenheit. Hier gibt es überhaupt keine Gebietsansprüche oder sowas. Das ist alles geklärt. Es ist so, die Rumänen waren richtig gerührt, dass die alten Nachbarn wieder zurückkommen. Und da war ich echt überrascht, was für ein positives Verhältnis ist. Und man muss ja auch sagen, dass die Siebenbürger Sachsen, die Deutschen, auch hoch angesehen sind. Die haben hier die Städte damals entwickelt, also architektonisch, aber auch gesellschaftlich. Die galten als der Motor der Entwicklung. Transsilvanien hat sich wirklich damals auch sehr entwickelt und die Deutschen wurden da auch eben als ein Vorbild gesehen. Sind sozusagen die Lieblingsnachbarn, wenn man so will. Und einfach große Freude, dass die wieder da sind, dass die Stadt jetzt voll und lebendig geworden ist durch die alten Nachbarn oder die Nachfahren der alten Nachbarn.
Siebenbürger Sachsen treffen sich in Sibiu, Hermannstadt, zu einem Kulturfest mit Konzerten, Trachtenumzügen und auch Zeitzeugengesprächen. Oliver Schosch war das live aus Sibiu. Vielen Dank, Herr Schosch, und ein Gruß nach Rumänien.
Dankeschön.
Die Olympischen Spiele in Paris, 19 Tage, 32 Sportarten, 329 Wettbewerbe, sogenannte 28 Kernsportarten, sind alle 4 Jahre im Programm. 4 weitere Sportarten kommen dazu. Die Veranstalter in Paris haben sich diesmal erstmals für Breaking entschieden. Außerdem noch für Skateboard, Sport, Klettern und Surfen. Die Sportarten, die waren allerdings schon vor 4 Jahren in Tokio dabei. Wenn man, sagen wir mal, sich mittelmäßig für Sport interessiert, dann hat man vielleicht schon mal vom Gingersalto beim Reckturnen gehört. Beim Fechten kennt man den Unterschied zwischen Degen und Florett, beim Segeln den Unterschied zwischen einer Wende und einer Halse. Doch wer kann beim Trampolinspringen zwischen einem Rudolfsprung und einem Randolfsprung unterscheiden? Die gibt es tatsächlich. Wohingegen beim Turmspringen die Auerbachsprünge selbstverständlich von den Handstandsprüngen zu unterscheiden sind. Warum erzähle ich das? Weil das Kommentieren solcher eher unbekannten Sportarten eine auch sprachliche Herausforderung ist. Wie kann man sich die Kenntnisse bei einer neuen Sportart und auch das dazugehörige Vokabular aneignen? Wie kann man die Dramaturgie eines Wettkampfes auch sprachlich dramaturgisch abbilden? Wie vielleicht auch ungewöhnliche Metaphern finden? Darüber möchte ich nun mit Martin Roschitz sprechen. Er ist ein erfahrener Fernseh- und Radiomoderator und Sportreporter des NDR. Und er ist jetzt aus Paris zugeschaltet. Herr Roschitz, einen schönen guten Abend.
Bonsoir, schönen guten Abend, hallo.
Gibt es denn für Sie besonders schwierige, herausfordernde Disziplinen bei den Olympischen Spielen?
Ja, Sie haben es ja gerade in Ihrer Anmoderation schon gesagt. Ich hätte Fechten geantwortet. Man denkt erst, es ist ganz einfach. Den Unterschied zwischen Degen und Florett kriegen wir gerade noch hin. Es gibt eine Trefferfläche und wer zuerst trifft, bekommt den Punkt. Aber es ist viel komplizierter, weil ja in den meisten Fällen beide auf der Planche jubeln und den Treffer für sich reklamieren. Da bin ich auch bei meinen 10. Olympischen Spielen immer noch nicht ganz durchgestiegen. Ich habe aber auch mit meinem Kollegen Jan Dittjogard gesprochen, der die Segelwettbewerbe im Radio reportieren muss. Das ist dann nochmal eine größere Herausforderung. Man sieht keine Start- und keine Ziellinie. Das Reglement ist viel zu komplex, um das mal eben so im Radio vermitteln zu können. Und das größte Problem für alle Reporterinnen und Reporter in Randsportarten ist ja, es gibt in den 4 Jahren zwischen den Spielen kaum Zeit und finanzielle Ressourcen, sich intensiv mit der jeweiligen Sportart beschäftigen zu können. Also nur bei den absoluten Highlights wie Weltmeisterschaften in der Leichtathletik oder jetzt beim Schwimmen, da sind die Fachreporterinnen und Reporter vor Ort. Da ist eben viel eingespart worden, da musste viel eingespart werden. Das bedeutet aber eben auch, dass man als Reporterin oder als Reporter nicht mehr so nah dran ist, nicht mehr die Kontakte hat, die man eigentlich bräuchte, um dann auch selbst als Reporterin oder als Reporter perfekt zu performen.
Wie können Sie sich denn auf so eine Randsportart vorbereiten? Also die Reportage lebt vom Augenblick, vom Moment, aber Sie müssen natürlich so eine Vorbereitung in der Tasche haben.
Das ist auf jeden Fall richtig. Vorbereitung ist alles, da haben Sie völlig recht. Man muss das Ass, das man aus dem Ärmel zieht, vorher auch reingesteckt haben. Also die Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich weder Fechten noch Segeln kommentieren muss. Mein Job ist es, den kompletten Blick auf die Olympischen Spiele zu haben, was auch nicht immer ganz leicht ist. Man muss wissen, wann, wo, was geschieht, was ist passiert, was wird passieren, was könnte noch passieren und wie ist das alles einzuordnen. Das ist ein Wust von Informationen, der gefiltert werden muss. Es gibt in der ARD höchst unterschiedliche Anforderungen an uns von den Hörfunkwellen. Die einen wollen ein Hintergrundgespräch über Doping bei Olympia oder über die Sportförderung in Frankreich. Andere Populärwellen wollen was über die Pappbetten und Kondome im Olympischen Dorf wissen. Andere wiederum wollen die Regeln im Trappschießen erklärt bekommen oder das Gender-Thema gerade aktuell beim Boxen. Alle Fragen in appetitlichen Häppchen, ja, so ganz mundgerecht beantworten zu können, darauf bereite ich mich vor mit drei anderen Kolleginnen und Kollegen. Und dann geben wir unser Bestes, dass das auch gelingt. Immer klappt das nicht.
Das ist natürlich eine journalistische Disziplin, die sorgfältige Recherche. Aber ich möchte noch einmal nachfragen, Herr Roschitz. Sie haben gesagt, ein Ass aus dem Ärmel schütteln. Meinen Sie damit eine richtig gute sprachliche, eine gute Formulierung oder eine Metapher, die Sie vorbereitet haben, die Sie da schon sozusagen im Stehsatz haben?
Ja, ich sage Ihnen das mal so. Das 100-Meter-Finale, das heute Abend ja stattgefunden hat, hier in Paris im Stade de France. Ein Reporter bereitet sich da ganz minutiös drauf vor. Man hat nur ganz wenig Zeit. Das heißt, die Athletinnen oder in dem Fall jetzt die Athleten gehen in den Startblock. Und dann geht das los. Und dann ist das Ding in unter 10 Sekunden gelaufen. Dann ist das durch. Und da muss jedes Wort sitzen. Man hat nur 9,8 Sekunden dann, ne? Man bereitet das ganz sacht und langsam vor, man steigert die Dramaturgie, indem man erst die Athletin vorstellt, dann leise spricht, dann fällt der Startschuss und dann muss wirklich jedes Wort sitzen. Man denkt auch, wer könnte das gewinnen, wer gehört zu den Favoriten? Und es gab bei vergangenen Spielen beispielsweise auch mal dann die Situation, dass der Sieger Maurice Greene war. Und dann überlegt man sich vorher, Mensch, was kann ich sagen, wenn der als Erster über die Ziellinie kommt? Und dann hat ein Kollege von mir die Worte gebraucht, die Farbe des Goldes ist green. Das fällt einem nicht in dem Moment ein, sondern das muss man sich vorher überlegen.
Das ist also so ein Ass, das Sie dann aus dem Ärmel schütteln, Sie oder eine Kollegin oder ein Kollege.
Genau.
Jetzt, das ist das Problem bei einer extrem kurzen Sportart, die in kurzer Zeit stattfindet. Jetzt gibt's natürlich genau das Gegenteil, also Segeln zum Beispiel oder Radrennen, die dauern Stunden über Stunden. Da müssen Sie eine ganz andere Dramaturgie finden, wobei Sie die ja nicht live berichten, also in der ganzen vollen Länge.
Nein, Segeln live zu übertragen, das ist ja wirklich auch dann der Horror, nicht nur für den Reporter oder die Reporterin, sondern auch für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, das im Radio. Es gibt eben Sportarten, das sind Fernsehsportarten. Das muss man eindeutig sagen. Segeln gehört absolut dazu. Und auch das ist schwierig im Fernsehen wirklich zu übertragen, weil man eben Start und Ziel nicht sieht, sondern man muss bestimmte und besondere Kenntnisse haben. Und manche Sportarten eignen sich dann einfach nicht so dafür, obwohl sie eben olympisch sind. Und Segeln ist ja seit sehr langer Zeit olympisch und gehört eben auch dazu, diese Segelwettbewerbe. Aber die dann im Fernsehen und Radio rüberzubringen, sodass Zuschauer das auch wirklich verstehen, das ist sehr, sehr schwierig.
Ich bin gespannt auf das Breaking, was ja diesmal zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen stattfindet. Da treten Breaking Boys oder auch Breaking Girls zu Solo-Battles aufeinander, also zu kleinen, ja, Kampfeinlagen. Werden Sie sich das auch antun?
Ja, auf jeden Fall. Breaking, es gibt ja keine vorgeschriebenen Moves. Selbst die DJ-Musik kennen die Sportlerinnen und Sportler nicht. Sie haben schon richtig gesagt, zwei Kombattanten battlen sich sozusagen. Wer zuerst zwei Sets gewinnt, kommt weiter. Breaking gibt's übrigens nur hier, denn bei den nächsten Spielen 2028 in Los Angeles gibt es Lacrosse und Flag Football stattdessen. Also Breaking hat hier nur einen ganz kurzen olympischen Moment. Und warum ist das so? Weil sich die Ausrichterstädte, in dem Fall LA, sich 4 Sportarten aussuchen können. Das ist so vorgesehen. Wenn man also sich durchsetzt bei der olympischen Bewerbung mit seiner Stadt, dann hat man eben die Gunst, 4 Sportarten auszuwählen, von denen man denkt, dass die Bevölkerung auch darauf anspricht und es besonders gut findet. Deswegen hat LA sich für Lacrosse und Flag Football entschieden.
Ich bin zufällig in eine Reportage über Skateboard hineingeraten, habe fasziniert zugeschaut und habe nichts verstanden, Herr Roschitz. Das dauert auch alles nur ein paar Sekunden und ich habe die ganzen Tricks und die ganzen Effekte und die ganzen Wirkungen, fasziniert gesehen, aber ja, nicht begriffen.
Ja, man muss dazu sagen, dass so ein 360-Double und was da alles für Ausdrücke benutzt werden, natürlich auch zugeschnitten ist auf ein sehr junges Publikum. Dass diese Moves natürlich dann auch versteht, dass die Ausdrücke dann versteht, diese Fachausdrücke. Und das ist auch ein Experimentierfeld, auch für das IOC. Die wollen die Olympia insgesamt auch jünger machen. Wir in der ARD wollen ja auch jüngere Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörer, um eben zukunftsfähig zu sein. Und das ist der Weg, den auch das IOC geht mit jüngeren Sportarten. Und da gehört das dazu. Und da müssen wir, ich sag mal, etwas Älteren oder
Erfahreneren,
wenn man das positiv formulieren will, Menschen auch uns daran gewöhnen, dass eben solches Vokabular benutzt wird, das wir normalerweise nicht gewohnt sind.
Der Sport und die Sprache, die Kunst des Sportreportierens. Martin Roschitz war das, NDR-Reporter bei den Olympischen Spielen in Paris. Herr Roschitz, danke. Guten Abend.
Ja, vielen Dank.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen. Und inzwischen ist der Look eines Geschäfts bereits wie ein Logo.
Legendäre Interieur.
In unserer Reihe Legendäre Interieurs werden wir jetzt einen Besuch in Wien machen, in der American Bar. Die Innenstadt, die Fußgängerzone, die Kärntner Straße, dort ein bisschen versteckt im Kärntner Durchgang liegt diese Bar. Sie ist ein Juwel der modernen Architektur. Der Architekt Adolf Loos hat diese Bar entworfen 1908. Legendär ist nicht nur die Bar, sondern auch die Barchefin Marianne Kohn. Sie ist die Ikone des Wiener Nachtlebens, so heißt es, die Königin der Nacht, wie eine Biografie über sie heißt. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Kohn, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend aus Niederösterreich.
Also nicht in Wien heute.
Heute nicht in Wien, sondern in Niederösterreich.
Einen freien Tag?
Ja, freier Tag. Samstag, Sonntag, ich bin immer drin, wann ich will.
Ich habe gelesen, dass Sie mal Opernsängerin werden wollten. Ihre Stimme ist ja sehr tragend. Doch seit den 70er Jahren gehören Sie zur Wiener Barszene. Sie haben den Szeneclub U4 geleitet und vor fast 30 Jahren, 1995, haben Sie die American Bar übernommen. Was war das für eine Entscheidung, Frau Kohn?
Naja, ich habe vor der Lost, habe ich Clappings gemacht, so für 4000 Leute. Clappings sagt man heute nicht mehr, das war halt damals so. Und dann hat mir einer angeredet, es hat eine Partie die Lost übernommen, ob ich die nicht führen will. Und die Lost war damals schon 1995 eigentlich tot. Also ich habe nicht einmal gewusst, dass die noch gibt überhaupt. Mhm. Und so habe ich angefangen damit. Ich habe gesagt, du traust über die Losbar, die ist schon so tot, da traut sich kein Mensch mehr drüber. Aber da sie keinen schlechten Ruf hatte eigentlich, da haben wir gedacht, ich probiere es und baue es halt wieder auf.
Und wie haben Sie da neues Leben reinbekommen in diese Losbar, in diese American Bar?
Ich habe damals sehr viele, der Niki Lauder hat mir sehr geholfen dabei und der Hubertus Honold, da waren so Wiener, die mir sehr geholfen haben dabei. Und ich habe damals halt schon wahnsinnig viele Leute gekannt aus der Szene und habe sogar zweimal Eröffnungsfest machen müssen mit seinem Zelt, weil so viele Leute gekommen sind.
Sie haben Clubbing gemacht für 4000 Leute. Jetzt ist diese Bar extrem klein. Ich glaube,
27, genau.
4,5 Meter breit, 6 Meter lang oder sowas in dieser Richtung. Wie viel passen denn da rein? Das ist ja dann ganz exquisit, ganz eng.
Also mehr als 50 gehen nicht rein. Aber wir haben einen riesen Garten draußen. Also nur im Sommer ohne Garten kann man nicht überleben, auch wenn es die Losbar ist.
Jetzt wollen wir, Frau Kohn, natürlich auch über Adolf Loos, über das Interieur sprechen, also über den Charme dieser Einrichtung. Vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie diese Bar von innen aussieht.
Also es ist nicht Art Deco, sondern Wiener Moderne. Die Leute verwechseln das immer. Adolf Loos hat Art Deco gehasst, Schnörkseln, Gold, Prunk. Das hat Adolf Loos gehasst. Und deswegen heißt, das ist Wiener Moderne und das ist die Bar 27 Quadratmeter groß, sehr hoch mit Spiegeln und besteht aus Onyx und Marmor. Eigentlich hat der Adolf Loos die damals gebaut für den Hausherrn, für seine Söhne, weil die Söhne immer in der Wohnung waren und Freunde getroffen haben. Und Adolf Loos hat nie Geld gehabt und das war ein leerer Raum und der hat eigentlich, die Bar war ja am Anfang nur im Privatbesitz. Mhm. Die war nie öffentlich am Anfang.
Und er war inspiriert und deswegen heißt die, glaube ich, auch American Bar durch seine Erfahrungen in den USA.
Ja, genau. Er ist nach Amerika gefahren und da hat er das amerikanische American Bar entdeckt.
Jetzt steht diese Losbar unter Denkmalschutz. Wie hält man denn so ein Juwel in Schuss? Muss man da ständig polieren, Frau Kohn?
Naja, man muss jetzt so wie vor Jahren, also vor dem ersten Lockdown, wo ich nicht gewusst habe, dass der Lockdown kommt, haben wir mal die Decke säubern lassen. Da war, glaube ich, 50 Jahre Rauch oben. Also die war total schwarz und jetzt hat sie richtige Marmorfarbe wieder. Man muss halt dauernd was renovieren lassen. Also.
Da gehen Sie aber natürlich mit Bedacht vor und gehen nicht einfach mit dem Scheuerpulver ran.
Der Marmor zerbröckelt, da habe ich sogar Marmorrestauratoren, die das machen. Also es ist dauernd, irgendwas zu machen.
Alles ist da durchgestylt von Adolf Loos, aber nicht nur von Adolf Loos. Ich habe gelesen, Ihre Mitarbeiter, die tragen auch eigens für die Bar entworfene Arbeitskleidung.
Nein, also eigene. Sie tragen halt Dinerjacket, schwarze, mit Loosbar-Logo und mit ihrem Namen drauf. Ich habe meine eigene gehabt, aber die waren total unpraktisch. Man hat die weder gut waschen können, von einem Designer machen lassen, aber man müsste eigentlich in der Losbar sein Dinerjacket, das Geniale eigentlich.
Wie haben sich denn die Menschen in der Bar im Lauf der Jahre verändert? Die kommen vielleicht deswegen zu Ihnen, weil Sie da einerseits prominente Leute vielleicht erwarten. Sie gehen natürlich auch wegen der Architektur hin. Sie gehen auch wegen Ihnen hin, Frau Kohn. Was hat sich denn da im Lauf der Jahrzehnte getan?
Mein Lauf der Jahrzehnte hat getan, dass wahnsinnig viele Hollywood-Schauspieler da waren oder Sänger. Und anscheinend ist die Losbar in Hollywood der Begriff, kaum drehen sie einen Film in Wien oder in der Tschechei daneben halt, sind diese Stars in der Losbar einfach. Aber es schaut sie eigentlich keiner an, weil sie schauen in Natur erstmal anders aus als im Film. Und der Einzige, an den ich erinnern kann, war der Quentin Tarantino und der war lange in Wien und ist genauso Opernliebhaber wie ich, was auch keiner glaubt eigentlich.
Der einzige wahre Luxus ist Freiheit und davon habe ich mehr als genug. Das haben Sie mal gesagt, Frau Kohn. Das ist ein ganz schönes Lebensmotto eigentlich. Eine ganz schöne Lebenseinstellung.
Mir ist Geld eigentlich vollkommen wurscht. Ich möchte nur angenehm leben halt. Ja. Also ich brauche keinen Luxus und nichts. Und Freiheit ist ein temporärer Begriff. Ich meine, ich war immer frei, auch im Job. Weil meine Jobs habe ich immer gemacht, was ich habe wollen. Und ich habe nie Chefs über mir gehabt. Sie haben geglaubt, sie sind die Chefs, waren aber nie die Chefs.
Aber es muss natürlich ein wunderbares Gefühl sein, in einer solch wunderbaren Umgebung einen solchen Job zu machen.
Ja, eben, ja. Und es ist auch sehr lustig, weil da gibt's einen Einser-Barhocker, da schmusen sie immer, warum, weiß man nicht, weil der ist gleich bei der Türe und der ist bekannt als Schmuse-Barhocker. Ich habe keine Ahnung, warum Menschen schmusen auf einem Barhocker, wo gleich bei der Eingangstür.
Wo es also, vielleicht ein bisschen zieht sogar im Winter.
Ja, es ist mal ein Rätsel, aber der ist bekannt dafür.
Also der Spiegel, der zeigt ja ein ganz anderes Raumgefühl oder suggeriert ein ganz anderes Raumgefühl.
Ja, also durch, ohne Spiegel wäre das ein kleiner Raum einfach. Aber durch die Spiegel schaut das aus wie eine kleine Halle.
Juwel stimmt ja eigentlich auch ganz schön, weil auch das Glitzern der Gläser und dann diese Onyxplatten, das alles macht genau diesen Charme aus.
Ja, das ist halt cool. Das ist eigentlich, ist die Losbar ja, Bars gibt es ja tausende in Wien, ja, aber die Losbar ist eigentlich ein Kulturgut Wiens wie der Stephansdom für mich, auch eigentlich für viele. Also man kann die Losbar nicht nur als Bar bezeichnen, das ist ein Kunstwerk an und sich, wie ein Bild eigentlich.
Und die Bar und die Barchefin zusammen ein Gesamtkunstwerk?
Mehr als Gesamtkunstwerk, genau. Also man darf sie nicht als Bar titulieren wie eine Cocktailbar, einfach, das ist sie einfach nicht.
Berühmte Interieurs. Heute haben wir die American Bar oder die Loos Bar von Adolf Loos in Wien besucht und mit der Barchefin Marianne Kohn gesprochen. Ich danke Ihnen, Frau Kohn. Einen schönen guten Abend. Und viele
ich wünsche auch einen schönen guten Abend. Danke.
Viele Grüße nach Wien. Auf Wiedersehen.
Danke.
Wiederhören. Ich habe das Gespräch mit Marianne Kohn aufgezeichnet. Die erwähnte Biografie über die Loos Bar Chefin mit dem Titel Königin der Nacht. Diese Biografie stammt von Ela Angerer und ist im Brandstätter Verlag erschienen. Mit diesem Gespräch haben wir unsere Fazitreihe mit legendären Interieurs beendet und bereits morgen starten wir eine neue Serie mit der Kunst im Rücken, Politiker und ihre Kunst.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Die Statue von Anne Frank in Amsterdam ist erneut von Unbekannten mit roter Farbe beschmiert worden. Das teilte die Anne-Frank-Stiftung mit. Auf den Sockel des Standbilds wurde Free Gaza geschrieben, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Auch die Hände der Statue wurden demnach rot angemalt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Stiftung reagierte bestürzt und will Strafanzeige erstatten. Die Statue steht vor dem früheren Wohnhaus der Familie Frank im Süden der niederländischen Stadt. Die Familie tauchte 1942 unter und lebte gut 2 Jahre im Versteck in einem Hinterhaus. Dort schrieb Anne ihr heute weltberühmtes Tagebuch. Vor genau 80 Jahren, am 4. August 1944, war das Versteck verraten und die Familie von deutschen Nationalsozialisten festgenommen worden. Alle wurden in Konzentrationslager deportiert. Anne starb im Frühjahr 1945 im Alter von 15 Jahren. Nur der Vater Otto überlebte. Nach Morddrohungen gegen Verantwortliche der Olympiaeröffnungsfeier ermittelt nun die französische Justiz. Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte mit, der künstlerische Direktor der Show sowie 2 weitere Mitarbeiter hätten Strafanzeigen gestellt. In der Eröffnungszeremonie waren unter anderem mehrere Drag Queens und eine Transfrau zu sehen. Sie spielten in einer Szene aus der griechischen Mythologie mit. Kritiker sahen darin Parallelen zu Da Vincis Gemälde »Das letzte Abendmahl« und warfen den Verantwortlichen vor, den christlichen Glauben zu verhöhnen. Der Run auf Caspar David Friedrich hat der Alten Nationalgalerie in Berlin eine erfolgreiche Ausstellung beschert. Bis zum abschließenden Tag heute kamen nach Angaben des Museums knapp 298.000 Menschen in die seit April laufende Sonderausstellung »Caspar David Friedrich – Unendliche Landschaften« auf die Museumsinsel. Wegen des Andrangs auf die Werke des deutschen Romantikers waren die Öffnungszeiten mehrfach ausgeweitet worden. Die Berliner Ausstellung ist Teil einer Reihe thematisch eigenständiger Schauen zum Jubiläumsjahr in der Hamburger Kunsthalle, der Alten Nationalgalerie und den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die 3 Häuser verfügen über die bedeutendsten Bestände an Werken Friedrichs weltweit.
In der Kunsthalle Rostock ist jetzt eine Ausstellung eröffnet worden mit Werken des dänischen Malers und Grafikers Jørgen Buch. Der politisch-historische Hintergrund der Ausstellung, die DDR in den Jahren von 1965 bis 1989 und die Ostsee-Biennalen, die damals stattgefunden haben. Kulturpolitisch bedeutend und mit Strahlkraft die Kunsthalle in Rostock selbst. Sie war der erste und einzige DDR-Museumsneubau. 1969 wurde sie eröffnet, pünktlich zur 3. Ostsee-Biennale. Vor diesem Hintergrund jetzt also nun die Arbeiten von Jørgen Buch zu sehen. Kuratiert hat die Ausstellung Melanie Ost und sie ist jetzt am Telefon. Frau Ost, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Der Ostseeraum, er war und ist wirtschaftlich und kulturell bedeutend. Die Hansestadt Rostock hat eine lange Tradition mit dem Waren, aber auch mit dem Kulturaustausch. Wie kommt es, dass ein großer Teil des Œuvre von Jørgen Buch in der Sammlung der Kunsthalle Rostock liegt? Hat das biografische Gründe?
Sowohl biografische und natürlich aber auch kulturelle. Dann relativ noch, ich sag mal, in den 70ern ging das ja eigentlich erst alles los. Ne? Die DDR wurde formell anerkannt von Dänemark. Gab es ja zuvor schon die Ostseewoche. Und natürlich mit ihr dann ja auch, wie Sie schon sagten, 1965 die Biennalen der Ostseeländer Norwegens und Islands. Und er war tatsächlich auf der 3. Biennale dabei, das heißt auch gleich auf der 1., die hier in der Kunsthalle Rostock stattfand. Und dann folgten noch weitere 7 Biennalen, genau, auf denen er vertreten war.
Welche Themen haben denn Jørgen Buch interessiert?
Ja, also bekannt geworden ist er ja oder ist er heute noch unter denen, die ihn kennen, für seine politischen, gesellschaftskritischen Arbeiten. Das heißt, großformatige, figürlich gegenständliche Arbeiten politischer Themen. Man fragt sich natürlich, welche Künstler haben denn hier vorrangig ausgestellt. Es ist bekannt, dass es natürlich Künstler waren, die der Weltanschauung, die die DDR vertrat, natürlich waren. Also auch er hatte natürlich eine kommunistische Weltanschauung. Natürlich war, ich sag mal, die Bandbreite an Malweisen und Künstlern doch schon sehr heterogen. Das ist ja auch bekannt, wenn man sich ein bisschen mit den Biennalen beschäftigt, was hier ausgestellt wurde. Auch natürlich teilweise abstrakt malende Künstler, die hier ausgestellt haben und später dann nochmal verändert haben, auch in ihrer Arbeit, in ihrer Malweise. Zum Teil waren die ja noch relativ jung. Ja. Und bei Jørgen Buch ist es so, dass er natürlich genau reingepasst hat. Das waren ja auch damals die Worte von seinem Lehrer der Akademie in Kopenhagen. Das ist ein junger Künstler, gerade sein malerisches Studium beendet, der passt, den müsst ihr dabei haben. Das waren die Worte von seinem Lehrer.
Und der hat gegenständlich und figürlich gemalt.
Genau, genau. Ja. Und wenn Besucher in die Ausstellung kommen, werden sie natürlich auch sehen, dass man seine Bilder länger betrachten muss. Einfach deswegen, weil viele Bildelemente zum Teil auch erst entschlüsselt werden müssen.
Vielleicht können Sie das bei uns an ein, zwei Beispielen auch mal klar machen. Also Sie hatten gesagt, das sind gesellschaftskritische, politische Ansätze. Vielleicht beschreiben Sie einfach mal ein, zwei Bilder, wo das durchkommt, gerade mit diesem figürlichen, mit diesem gegenständlichen Malen.
Gleich, wenn man zum Beispiel in die Ausstellung kommt, sieht man ein großformatiges Bild, Little Boy. Jetzt denken vielleicht schon viele, mehrere Assoziationen, was Little Boy sein könnte, aber man sieht ganz zentral auf dem Bild die Atombombe. 1981 ist es entstanden. Es war diese Zeit, in der er eigentlich auf diese Angst aufmerksam machen wollte. Ne? Man überlegte ja, sich gegen die Sowjetunion aufzurüsten, im Grunde auch mit atomarer Kraft. Little Boy war ja auch der Name der Bombe, die dann fiel, 1945. Als erstes kommt die gleich ins Blickfeld, aber dann guckt man genauer hin. Unten rechts sieht man ein krabbeltes Kind. Das ist übrigens seine Tochter Sarah. Man sieht ein Spielzeug von ihr. Man hat aber dieses ganze Szenario ist eigentlich in so einer Art Wüste, wenn man so will. Also mehr als die Bildhälfte ist im Grunde von gelber Farbe doch eingenommen. Unter dieser Bombe sitzen drei Affen. Der eine, der sieht nichts, der eine, der hört nichts und der andere.
Der andere sagt nichts vielleicht.
Genau. Und natürlich gibt es dann noch andere Bildelemente, wie zum Beispiel den Weißkopfadler, der natürlich auch für Amerika steht. Oder ein kleiner Schmetterling, der sich sozusagen auf dieser Atombombe niederlegt. Und da wird es natürlich jetzt brenzlig in dieser fast irgendwie auch surreal und symbolisch aufgeladenen Szene, die ja eigentlich erstmal relativ durch helle Farben freundlich aussieht, dann so eine gewaltige Kraft hat, um eigentlich auszudrücken, Achtung. Was passiert hier? Man muss sich natürlich in die Zeit dann wieder zurückversetzen und sich mit den politischen, mit dem Zeitgeschehen von damals natürlich auch auseinandersetzen. Aber das ist das, was ihn eigentlich ausmacht. Er als Zeitzeuge hat relativ viel und genau bestimmte Ereignisse beobachtet und dann darauf reagiert. Und das natürlich immer auf seine Art und Weise, also künstlerisch, malerisch.
Die Ausstellung Jürgen Buck ist in der Kunsthalle Rostock bis Mitte November zu sehen. Melanie Urst hat die Ausstellung kuratiert. Frau Urst, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Morgen beginnt das Prag Pride Festival. Seit 2011 gibt es diese Veranstaltung. Am Anfang war sie noch klein und musste von der Polizei geschützt werden. Das ist heute anders. Doch Anfeindungen aus konservativen Kreisen und der katholischen Kirche gibt es noch immer. Die Prager Pride Parade steht in diesem Jahr unter dem Motto Familie. Die Veranstalter wollen zeigen, dass es auch in Tschechien schon immer queere Menschen und Familien gegeben hat. Ein Festival also auch mit einer historischen Dimension. Und dazu passt auch das deutsch-französische Projekt Queer 24, unter anderem mit Stadtführungen durch das queere Park Prag. Marianne Allweis war bei einer solchen Führung mit ihrem Mikrofon dabei.
Hello everyone.
Ladislav Jackson beginnt seine Rundgänge durch das queere Prag immer mit einer Triggerwarnung. Die Tour wird ziemlich traurig sein, denn die ganze queere Geschichte ist oft deprimierend. Unsere Quellen sind vor allem Polizeiberichte und Krankenakten über Männer. Da finden wir selten Geschichten mit Happy End. Der Historiker ist Geschäftsführer der Gesellschaft für queere Erinnerung. Vor 10 Jahren hatte er ein Buch über die LGBTIQ-Geschichte Prags herausgegeben. Das erste zu diesem Thema in Tschechien. Homosexualität galt lange als Verbrechen, zu Habsburger Zeiten, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg noch. Zwischen 1939 und 1945 während der Nazi-Besetzung ist wahrscheinlich die letzte Todesstrafe wegen Homosexualität in Europa hier in Prag vollstreckt worden. Das war 1941 und ein deutscher Soldat. In der Tschechoslowakei wurde Homosexualität 1961 entkriminalisiert, erzählt Ladislav Jackson. Das Ende der Diskriminierung begann aber erst nach dem Fall des Kommunismus 1989 in den wilden 90ern. Wir haben viele queere Aktivitäten gesehen, auch hier an unserem ersten Stopp im Prager Goethe-Institut am Moldauufer. Hier fand einige Jahre lang das erste queere Kulturfestival in ganz Tschechien statt. Noch ohne öffentliche Parade. Die große in Prag gibt es erst seit 2011. Der queere Stadtspaziergang ist eine Initiative des Goethe-Instituts und des Institut Français, um die Rechte von queeren Menschen zu fördern und um sie noch sichtbarer zu machen, auch in der Vergangenheit. Bei der Tour geht es viel um Verleumdungen und Selbstmorde. Zum Beispiel den von Alfred Redl 1913, damals ein internationaler Skandal.
One of the lieutenants was Alfred Redl.
Der österreichische Oberst war in Prag stationiert und schwul. Er arbeitete als Doppelspion. Als sein Geheimnisverrat an Russland aufflog, brachte er sich um. Doch der Historiker Jackson hat auch einige positive Geschichten gefunden. Er zeigt Ateliers, Büros oder Wohnungen, die sichere Treffpunkte für queere Maler, Schriftsteller oder Schauspieler waren. In diesem Haus lebte der Regisseur Václav Grischka. In den 1940er Jahren etablierte er in seiner Wohnung einen Salon, wo sich schwule Männer treffen konnten. Hier trat auch der erste Drag-Performer in Tschechien auf. Und in den 1950er Jahren drehte Grischka die ersten offen schwulen Filme. Rund 30 Interessierte haben sich zum Queer Heritage Walk durch die Prager Innenstadt angemeldet. Jüngere wie Ältere, Familien, Touristen und Einheimische, bunt oder beige gekleidet. Viele kommen miteinander ins Gespräch, auf Tschechisch, Deutsch oder Englisch.
Hi.
Ich wollte mehr über queere Geschichte lernen, weil ich nicht so viel darüber weiß. Ich bin queer und dankbar, dass ich heute lebe. Aber wir sprechen immer noch nicht offen. Es wird erwartet, dass du dich versteckst und dich schämst. In Tschechien würden queere Menschen toleriert, aber nicht respektiert, findet Kate. Hugo ist schon zum zweiten Mal bei einem queeren Stadtrundgang dabei. Er ist trans und würde gerne seinen Ausweis ändern lassen. Bisher muss er sich in Tschechien dafür noch sterilisieren lassen. Das Verfassungsgericht hat entschieden, dass das geändert werden muss. Doch die Politik hat das noch nicht getan. Sie nutzt das Thema noch immer für Angstkampagnen. Sonst ändert sich gerade aber einiges. Es gibt queere Influencer und tschechische Fernsehserien. Das hilft, um zu zeigen, dass queere Menschen auch einfach nur versuchen, ihre Leben zu leben.
Other people trying to live their lives.
Queere Erinnerung als Einstimmung für das Prag Pride Festival, Marianne Allweis berichtete. Und jetzt hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Gehören auch Sie zu den Menschen, die nachts darüber grübeln, wie Sie Ihre Sommerreise in den sozialen Medien möglichst glanzvoll präsentieren können? Dann lesen Sie in der Süddeutschen Zeitung die aktuelle Netzkolumne. Unter dem syntaktisch sparsamen Titel »Je Urlaub, desto Instagram« erklärt Michael Morstedt, durch die Hyperpräsenz von Sehenswürdigkeiten in besagten Medien sei der Druck auf Reisende ins Unermessliche gewachsen, genauso ihr Distinktionswille. Und weiter: Jeder Post ist eine Haltung, transportiert viele Metabotschaften. Zugleich darf dem Ergebnis unter gar keinen Umständen anzusehen sein, wie viel Aufwand hineingeflossen ist. Sich selbst aus freien Stücken solch einen Zielkonflikt aufzuladen, man möchte beinahe Mitleid haben. Trotzdem, und der Essay-Autor Morstedt am Ende, er sieht so aus, als könne man von dem Performance-Zwang keinen Urlaub nehmen. Doch, natürlich kann man das. Widersprechen wir und erfreuen uns unseres unzeitgemäßen Daseins fern der sozialen Medien. Fotos vom Tauchgang hinab zu den Manganknollen am Meeresgrund, damit könnte man auf Telegram vermutlich noch punkten. Allerdings interessiert sich die Rohstoffindustrie schon längst für die dortigen Ressourcen, weshalb die Staaten der Welt, laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den Tiefseeboden aufgeteilt haben wie einst die Siedler den Wilden Westen. Für Petra Ahne ein bedrohliches Szenario. Sie warnt: Es wäre klug, diese Eroberung nicht zu machen. Bei einem Abbau würde die Sedimentschicht mit den Manganknollen von bulldozerhaften Unterwasserernte-Maschinen eingesaugt und über ein Förderband nach oben transportiert und mit ihr Würmer, kleine Krebse, Mikroorganismen, die Basis des Nahrungsnetzes. Sie würden mit dem Sediment später wieder ins Meer geleitet, als riesige, trübe Wolken, deren Folgen unabsehbar sind. Für Millionen Jahre aus den Abbaugebieten verschwinden würden jene Tiere, die auf Manganknollen leben. Ruderfußkrebse, Schlangensterne, Seeanemonen. So Petra Ahne, die sich in der FAZ ein weiteres Mal für den Umweltschutz engagiert. Für ihre Bürger engagiert haben sich jene westlichen Regierungen, die dem Gefangenenaustausch mit Russland zustimmten, darunter Deutschland. Die Tageszeitung erwähnt nun, dass es Medien auf, Medien ab heißt, so habe sich der Westen erpressbar gemacht. Aber Das ist falsch, konstatiert Erika Zingher und wägt ab. Wird Putin in Zukunft erst recht westliche Geiseln nehmen, um sie als Druckmittel einzusetzen? Steigt die Gefahr russischer Auftragsmorde, weil sich Putin darauf verlässt, seine Agenten aus dem Gefängnis freizupressen? Unbestreitbar, Deutschland befand sich in einem moralischen Dilemma. Es tat sich die Möglichkeit auf, Menschenleben zu retten, Humanität zu beweisen. Dafür hat sich der Kanzler einzig richtig in letzter Konsequenz entschieden. Wenn nun im Nachgang jedoch ein Schreckensszenario malt, verkennt, dass der Schrecken schon lange passiert. Putin braucht keine zusätzliche Motivation. Er agiert seit Jahren, wie er möchte. Erika Zingher in der Taz. Vom Schrecken zum Schönen, zur Musik, obwohl es beim Münchner Konzert von Adele offenbar auch Unschönes gab, wie Matthias Alexander in der FAZ berichtet. Über die Musik an diesem Abend ist nicht besonders viel zu sagen, und das ist positiv gemeint. Adele ist stimmlich in Form, sie hat Soul und ein bisschen auch den Blues, aber sie übertreibt es auch nicht mit der Virtuosität als Selbstzweck. Viele Frauen im Publikum haben sich schick gemacht, die Männer eher nicht, was einmal eine eigene Untersuchung wert wäre. Warum, von den Italienern einmal abgesehen, so wenige heterosexuelle Herren in der Lage sind, einem freizeitfeierlichen Anlass auf leger-elegante Weise mit ihrer Kleidung gerecht zu werden. Leicht indigniert der Konzertkleidungskritiker Alexander in der FAZ. Zuletzt noch das. In der Tageszeitung Die Welt gratuliert Frederik Schwilden Helene Fischer zum 40. Geburtstag. Fischers Talent ist es, maximale Gefälligkeit zu erzeugen. Ihre Superkraft ist es, niemandem weh zu tun. So gesehen war sie Taylor Swift, bevor es Taylor Swift gab. Soweit für heute. Angenehme Woche und auf bald.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Otzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.